Das ist dann jetzt kein Kunstwerk der Natur. Also, wenn man sich die Objekte selbst spinnen, also Spinnen ist jetzt nicht mein Lieblingstier, wenn sie aus dem Bett rauskrabbeln, aber wenn ich mir die unterm Binokular angucke, mit den Härchen, mit den vielen Augen, also wie fein gestaltet das alles ist, dann ist es ja tatsächlich ein ganz schönes Kunstwerk mit diesen ganzen Strukturen. Also über die Evolution und vielleicht auch über unser Schönheitsempfinden gibt es eigentlich keine Objekte, die ich jetzt nicht als Schönheit der Natur hier beschreiben würde.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Was ist eigentlich ein Kunstwerk? Eine Skulptur, ein Gemälde oder vielleicht auch ein Tausendfüßler mit gelben Punkten, der nach Marzipan riecht?
Für Katrin Vohland, Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums Wien, ist die Natur selbst die größte Künstlerin. Die promovierte Biologin hat sich in ihrer Forschung mit Artenvielfalt, Bodentieren und Klimafolgen beschäftigt, war an Museen und Forschungseinrichtungen in Deutschland, Afrika und Österreich tätig und verbindet heute naturwissenschaftliches Denken mit gesellschaftlichem Engagement.
Wir, das sind Sascha Worrich und Andreas Maurer, haben Katrin Vohland im Naturhistorischen Museum getroffen und mit ihr über wissenschaftliches Sammeln gesprochen. Museumsleidenschaft und darüber, warum selbst Museumsschädlinge eine gewisse Schönheit haben können. Also, viel Vergnügen.
Viel Vergnügen.
Grundsätzlich zu Museen bin ich gekommen über die taxonomische Forschung. Also ich habe mich mit Artbildung beschäftigt während meiner Promotion, speziell mit Tausendfüßlern. Und wenn man sich mit Arten beschäftigt und es darum geht, was für eine Art ist das eigentlich, braucht man ja Vergleichsmaterial, zu gucken, ob das eine eigene Art ist oder vielleicht sogar eine eigene Gattung, zu welcher Familie gehört das. Und das war so eigentlich mein erster richtiger Zugang zu den wissenschaftlichen Sammlungen. Das heißt, da habe ich mir dann andere Tausendfüßler in anderen Museen angeguckt, in anderen Sammlungen angeguckt und mir habe mir tatsächlich sogar Tausendfüßler hier aus Wien ausgeliehen gehabt. Mittlerweile habe ich auch die Kuratorin kennengelernt, die mittlerweile in Pension ist, weil hier in Wien tatsächlich der Papst der Tausendfüßlerkunde war, Karl Graf von Athems, und der die Polydesmiden, also das ist eine Untergruppe von den Tausendfüßlern, einfach wahnsinnig intensiv bearbeitet hat. Aber über die Tausendfüßler, über diese großen naturkundlichen Sammlungen bin ich letztlich eingestiegen in die Museen, abgesehen davon, dass ich grundsätzlich Museen mochte. Also ich war als Kind ganz oft im Völkerkundemuseum in Hamburg, das war in der Nähe von meiner Umi, und da bin ich eigentlich jedes Mal hingegangen und ich war immer wieder fasziniert, wie unterschiedlich Menschen leben. Also da so Bilder haben mich fasziniert mit den Ohrläppchen, die fast bis zum Boden hingen beispielsweise, oder auch die wunderschönen Objekte, die da zu sehen waren. Also ich glaube, ich mag Museen einfach.
Jetzt vielleicht eine naive Frage in Ihrem Fach, aber was kann der Tausendfüßler, was können die Tausendfüßler unter Anführungszeichen, dass Sie so fasziniert an denen?
Also ich persönlich mag gerne Bodentiere. Das war so mein Zugang, und Tausendfüßler gehören zu den Organismen, die im Boden leben und einfach ganz wichtig sind für die Zersetzung, also für die ganzen Kreisläufe im Boden. Allerdings muss ich zugeben, dass die speziellen Tausendfüßler, die ich untersucht habe, gar nicht im Boden, sondern vor allem im toten Holz leben. Also die Tausendfüßler haben mehrere Entwicklungsstadien und fangen an mit Eiern und kleineren Larven. Die ernähren sich von den Pilzen, die das Holz wiederum zersetzen, also mit denen ich da damals gearbeitet hatte. Die haben in Brasilien gelebt und die haben auch noch im Überschwemmungswald gelebt. Und da war die Frage, wie die sich eigentlich anpassen an diese Überflutung, an die regelmäßigen Überflutungen des Amazonas. Ja, und die haben dann, wenn sie groß genug waren, haben sie es ausgehalten, die sind die Bäume hochgeklettert und haben dann halt gewartet, bis das Wasser wieder weg ist. Ja, was die können, sind die wirklich sehr hübsch, muss ich sagen. Das sind schwarze Tierchen, die hatten auch so gelbe Flecken auf den Flügeln, heißt das, also auf ihren Seitensegmenten. Dann, wenn die sich geärgert haben über mich, wenn ich die angefasst habe oder so, dann haben die wunderbar gerochen, nämlich nach Marzipan. Also die haben so Wehrdrüsen und es riecht eben nach Marzipan. Und was auch spannend war, und das ist vielleicht auch eine Verbindung zur Kunst, die sehen von außen ein bisschen ähnlich aus, so alle schwarz mit gelben Pünktchen. Und man unterscheidet Tausendfüßler anhand der, wie auch andere Tiere, Käfer oder sowas, anhand der männlichen Geschlechtsorgane. Ja, und die hat man dann gezeichnet und die sahen sehr skurril aus. Und ich habe immer gedacht, na, wenn das nichts wird mit der Biologie, dann koloriere ich die und verkaufe die als abstrakte Kunst.
Wie ging es dann weiter sozusagen von dem Studium beziehungsweise der Untersuchung der Tausendfüßler, dann später bis hier jetzt, wo wir heute sitzen, in Wien? Wie war so die Reise dahin?
In der Promotion, ja, ich habe angefangen, also mein erster echter Job war dann im Museum für Naturkunde in Berlin. Da war ich involviert in die Entwicklung eines Studienganges zu Biodiversität und Naturschutz gemeinsam mit der Universität in Namibia. Also das war ein gemeinschaftliches Projekt. Ja, als Frau mit Schwangerschaften ist es nicht mal ganz leicht. Also ich war dann danach am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung länger auch in einem Projekt, da ging es um Klimawandel und Naturschutz. Und was auch spannend ist, also da arbeitet man ganz stark mit Modellen. Also da habe ich mich auch reingedacht in die Modellierung. Und wenn man im Museum ja eigentlich alles anfassen muss, also das ist sehr haptisch, hat man am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung vor allem mit Daten, mit großen Datenmengen gearbeitet, die andere erhoben haben, ob das jetzt Bodendaten waren oder Verbreitungsdaten von Arten oder Klimadaten oder funktionelle Daten. Also das waren immer Quellen, die letztlich andere erhoben haben. Also das ist eine ganz andere Art des wissenschaftlichen Arbeitens. Ist auch ein bisschen eine andere Community, aber das war sehr spannend. Und das Projekt selber war dann natürlich wieder sehr angewandt, weil es darum ging, inwieweit der Klimawandel dazu führt, dass sich die Organismen, die Pflanzen, die in Naturschutzgebieten leben, verändern und welche Auswirkungen das auch auf die Schutzziele hat. Also wir haben ja in Europa Natura 2000 und das sind dann zum einen natürlich auch Wildnisgebiete, aber es ist ja ganz viel Kulturlandschaft. Also die Frage, was sind die Schutzziele? Passt das noch angemessen? Wie kann man da vor Ort eigentlich mit umgehen? Es hat auch eine kulturelle Komponente. Wir kennen ja, glaube ich, alle den asiatischen Marienkäfer, der ist zwar über die Treibhäuser gekommen, aber wir haben auch andere invasive Arten. Wie geht man damit eigentlich um? Können die Funktionen in Ökosystemen übernehmen, die vielleicht wegfallen, weil andere Arten und wir nicht mehr dabei sind? Oder sind sie, wie dieser Marienkäfer zum Beispiel, problematisch, zumindest am Anfang, weil die auch die heimischen Marienkäfer aufgefressen haben? Also man kommt dann auch über Fragen, wo es darum geht, wie stark ist eigentlich die heimische Natur auch Identität und was bedeuten eigentlich die Veränderungen? Wie stark kann man das, was man naturwissenschaftlich anschaut, was eben ökosystemare Funktionen sind, also dass man einfach Kohlenstoff im Boden hat, dass Sauerstoff produziert wird, wie stark kann man solche Sachen abstrahieren und wie konkret sind sie einfach doch an einzelne Organismen und Landschaften gebunden? Also war auch unglaublich spannend. Ja, dann hatte ich kleinere Projekte, ich war auch bei der Humboldt-Universität mit einem kleineren Projekt, da ging es um Innovationen im südlichen Afrika. Was war kurz, aber war unglaublich spannend, weil die Variabilität von Niederschlägen einfach sehr groß ist im Subsahara-Afrika. Das war schon immer so, das wird gerade schon, geht über ein Maß hinaus, was man eigentlich noch managen kann. Aber man ist damals damit umgegangen, dass man zum Beispiel die Aktivitäten von Termiten genutzt hat oder dass man kleine Strukturen in der Landschaft genutzt hat, um das Wasser da zu behalten. Also einmal, welche Innovationen es da gab, aber auch, wie sich Innovationen verbreiten. Also das war unglaublich spannend. Und ich glaube, das ist hier in Europa genau das Gleiche. Am meisten lernt man, wenn man selber hingeht und vor Ort ist und mit den Leuten spricht, die das Ganze ausprobiert haben. Also das war so ein kleines Projekt auch mit Partnern aus Afrika, also speziell in Ghana und der Humboldt-Universität. Ja, und dann war ich auch eine Zeit lang wieder am Museum für Naturkunde in Berlin zurück. Das war ein Projekt an der Schnittstelle zwischen Forschung und zum einen der politischen Ebene, also stark auch der internationalen Ebene. Also wir haben die Kommission beraten, die Verhandlungen geführt haben für das Abkommen zur biologischen Vielfalt. Und wir haben auch den Aufbau von IPBES unterstützt, also der globalen Biodiversitätsplattform. Das ist parallel zur IPCC. Der ist ein bisschen bekannter als der für Biodiversität. Aber da haben wir auch den Aufbau mit unterstützt. Wir haben Dokumente mit vorbereitet. Das habe ich ganz viel gemacht und dann in letzter Zeit auch zunehmend. Citizen Science, das ist die Schnittstelle zu Bürgerinnen und Bürgern. Also wie kann man sie in die Forschung mit einbinden? Wo sind da die Fallen? Und was schön war, war ein sehr großes europäisches Projekt, eine sogenannte Cost Action, Cooperation in Science and Technology, weil da einfach so viele Länder und Disziplinen beteiligt war, also von den Sozialwissenschaftlerinnen im Baltikum bis hin zu wirklich auch sehr innovativen, digital arbeitenden Leuten in Barcelona meinetwegen und natürlich den erfahrenen Menschen in Großbritannien. Also das war ein wunderschönes Projekt. Und da waren auch schon viele Kontakte nach Österreich. Also hier in Österreich, Österreich forscht, war schon sehr bekannt, mit denen haben wir ganz eng zusammengearbeitet oder auch mit dem JASA und so. Also hier gibt es schon auch über diese Schiene gab es schon ganz viele Kontakte Richtung Österreich.
Jetzt sind Sie Direktorin des Naturhistorischen Museums hier in Wien. Wir sind ein Sammlerinnen-Sammler-Podcast. Wie unterscheidet sich aber die Sammlung eines naturhistorischen Museums vielleicht von einer, sage ich mal, klassischen Kunstsammlung? Abgesehen jetzt, dass es andere Objekte sind.
Und es sind viel mehr Objekte. Also wir haben 30 Millionen Objekte bei uns. Also die Kunstmuseen haben weniger Objekte. Wir haben auch Objekte, die von Menschen gemacht sind. Also das sind ja letztlich die Objekte, die auch in den Kunstmuseen sind. Das sind ja Artefakte, was Menschen gestaltet haben. Das haben wir hier auch. Also wir haben eine große archäologische Sammlung. Wir haben so Schätze wie die Venus von Willendorf oder auch wunderschöne Objekte im Goldkabinett. Also wir haben auch Objekte, die von Menschen gemacht sind, quasi bis zum Beginn der Schrift, weil das war damals das Abkommen, dass ab der Schrift ist alles drüben im Kunsthistorischen Museum. Wir sind ja das Naturhistorische Museum, sozusagen Kunst der Indigenen oder auch von Steinzeitmenschen hat man hier im Haus unter der Idee zusammengefasst. Ja, ansonsten haben wir natürliche Objekte, das sind Meteoriten, das sind Minerale, das sind Insekten, das sind Pflanzenbelege, das sind aber auch menschliche Überreste bis hin zur pathologisch-anatomischen Sammlung im Narrenturm. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, weil bei uns die Objekte vor allem in ihrem Zusammenspiel wirken. Also so wie ich einen Tausendfüßler mit ganz vielen anderen vergleiche, so arbeiten ja die anderen Taxonomen und Taxonomen auch, ob das jetzt um Käfer geht oder um Pflanzen geht oder auch um Minerale geht. Also unsere Hauptaufgabe ist die Klassifikation von den natürlichen Objekten, dass man sie einordnen kann, also epistemisch in das System der Entwicklung der Erde, der Evolution, aber auch rein praktisch, dass sie Namen haben, also dass man sich über die Dinge unterhalten kann. Also wenn ein Marienkäfer beispielsweise Coccinella septempunctata, der Siebenpunkt-Marienkäfer so heißt, dann weiß die ganze Welt, welches Tier gemeint ist. Und es gibt dann auch genau einen Ort, das ist jetzt nicht hier, wo genau dieser Typ aufbewahrt wird.
Mich würde interessieren, wie solche Sammlungen entstehen. Sie haben gerade gemeint, über 30 Millionen Objekte. Wie kommt das zusammen? Beziehungsweise, wie beginnt so eine Sammlung und wie wird sie auch weitergeführt oder wird sie überhaupt weitergeführt?
Ja, diese Sammlung hier hat ein bisschen besonderen Beginn, weil sie nicht als Kuriositätenkabinett gestartet ist, sondern von Anfang an als sortierte wissenschaftliche Sammlung. Also der Beginn der Sammlung dieses Hauses war der Ehemann von Maria Theresia, also Stefan von Lothringen, der schon einmal eine Sammlung gekauft hat von Bayou. Das waren Fossilien und Mineral, aber schon geordnet, damals noch untergebracht in der Hofburg. Ja, und die Sammlung hat sich erweitert. Also die Habsburger waren noch große Jäger. Also vieles von dem, was wir jetzt auch noch an Huftieren haben, ist eine historische Sammlung, wie überhaupt die größten Teile dieser Sammlung historisch sind. Aber Sammlungen wachsen, das war schon damals so. Also die Hofburg wurde zu klein und das war ein Grund, warum man dann auch dieses Haus gebaut hat, was allmählich auch zu klein wird. Und die Sammlungen wachsen weiter, einmal durch eigene Forschung, wenn es auch damals war. Also es gibt Forschungsprojekte, also wir machen zum Beispiel Monitoring oder wir erstellen rote Listen oder es gibt auch Forschungsprojekte, wo es um die Evolution von einzelnen Arten geht. Dadurch erweitert sich die Sammlung. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die es noch schaffen, Forschungsreisen durchzuführen und dann bestimmte Gruppen zu bearbeiten, ob das jetzt Wasserkäfer sind oder Kurzflügelkäfer oder auch gemeinsam mit Bürgerforscherinnen und Bürgerforschern Elritzen zum Beispiel und dann auch mit den Fischern gemeinsam. Also es sind Forschungsprojekte, die dazu führen, dass sich die Sammlung erweitert, weil wir immer Referenzbelege benötigen. Die größte Erweiterung erfolgt über Schenkungen, also dass uns Menschen Sammlungen schenken, die wir dann annehmen, wenn es wissenschaftliche Sammlungen sind. Und das entscheiden die Kuratorinnen und Kuratoren, ob der wissenschaftliche Wert passt. Also die müssen zum Beispiel alle Etiketten haben, dass man weiß, wo sie herkommen, wer sie gesammelt hat. Sie müssen im ordentlichen Zustand sein und wir müssen irgendwie Platz haben. Und da liegt die Entscheidung aber im Allgemeinen bei den Kuratorinnen und Kuratoren. Ansonsten müssen die mit mir sprechen, weil auch jede Schenkung uns Arbeit macht. Also müssen die Sachen aufnehmen, wir inventarisieren sie, wir digitalisieren die Sammlungen. Aber das ist der größte Zuwachs. Wir tauschen zum Teil Objekte. Das ist vor allem in der Botanik gang und gäbe, aber auch zum Teil auch in der Entomologie, weil man da einfach große Reihen von ähnlichen Tieren hat. Und wenn man zum Beispiel Material aus Fallen bekommt, dann wird das aufgeteilt zu den einzelnen Expertinnen und Experten. Und dann hat man Belegexemplare auch in unterschiedlichen Museen. Also als ich damals zum Beispiel mit den Tausendfüßlern gearbeitet habe, dann sind auch die Typen an verschiedene Museen gegangen. Also die Holotypen, also wirklich das Typmaterial ist im Allgemeinen in dem Museum, in dem Land, Ort, wo das Tier herkommt. Aber dann die sogenannten Paratypen werden dann ein bisschen verteilt, weil andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit dem Material arbeiten, dann vielleicht nicht unbedingt nach Namibia fahren müssen, sondern vielleicht nur nach Paris, sag ich jetzt mal. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch Objekte zu kaufen. Das kommt quasi nicht vor, weil wir nicht so viele Ressourcen haben. Das ist vor allem in der Mineralogie der Fall, dass wir aber auch schon oft unterstützt mit Sponsoren in der Lage sind, Meteoriten oder besondere Minerale zu kaufen. Es kommt vor, aber das ist eher die Ausnahme, weil wir einfach das Geld nicht haben.
Salopp gefragt, gibt es überhaupt noch große wissenschaftliche Privatsammlungen für naturkundliche Objekte? Weil ich sage mal, Hausnummer, der Großvater hat ein Bild irgendwo am Dachboden. Im Kunstgeschehen ist es dann doch oft ein bisschen, dass man sagt, man schaut lieber mal nach. Wenn jetzt ein netter Stein am Dachboden liegt, werden wahrscheinlich die meisten privat weniger nachschauen. Beziehungsweise kann man sich dann überhaupt melden bei Ihnen, wenn Sie sagen, ich habe vielleicht einen besonderen Stein vom Opa, der ist vielleicht nicht kategorisiert, keine Ahnung, wo der herkommt. Schauen Sie sich das überhaupt an?
Also das ist tatsächlich fallspezifisch, aber es kommt vor. Also es kommt fast täglich vor, dass wir angefragt werden und es sind auch wertvolle Sammlungen, die dadurch zu uns ins Haus kommen. Also auch wissenschaftlich wirklich wertvoll. Nur wir haben eben diese Herausforderung des Platzes.
Gibt es vielleicht auch Objekte oder bestimmte Sammlungsobjekte, wo Sie sagen, das würde ich mir im Museum bei uns hier wünschen, dass wir dort unseren Fokus noch erweitern könnten, beziehungsweise die wir eben gern hier im Haus zeigen würden?
Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass uns was ganz Bestimmtes fehlt, wenn ich ehrlich bin, weil die Strategie, was jetzt noch gesammelt wird, das obliegt den einzelnen Fachkuratoren. Also unser Mineraloge hat natürlich schon eine Idee, welche Stufen er noch gerne hätte. Unser Meteoritenforscher oder unsere Meteoritenforscherinnen freuen sich natürlich auch über jeden Meteorit. Bei den Insekten ist es so, dass es schon noch um eine bestimmte Vollständigkeit geht. Also das heißt, wenn man an einer bestimmten Gruppe arbeitet, ist es natürlich schön, wenn man alle Exemplare der Gattung oder der Unterfamilie hat. Aber es ist jetzt nicht so. Und bei der Archäologie kann man es gar nicht vorhersagen. Also der letzte Zugang war der Goldschatz von Ebrechtsdorf. Und das war ein Zufallsfund von der Bahn, wo man heute gar nicht mehr damit gerechnet hat. Oder aktuell, das ist auch eigentlich wirklich sehr schön, haben wir die Reiterstatue von Babunje, wo es ein bisschen einen Streit gibt. Wie illyrisch und wie griechisch ist das Ganze eigentlich? Und Mann oder Frau? Also sie ist wunderschön. Auch das Pferd ist wunderbar ausgestaltet. Das haben wir aber gerade nur zur Gast aus Albanien. Wir haben ja selber bei uns die Venus von Willendorf beispielsweise. Auch das war ein Zufallsfund, als man die Eisenbahn gebaut hat. Also von daher kann ich jetzt nicht sagen, wir brauchen unbedingt dieses oder jenes Objekt, sondern wenn es in die Nähe rutscht, schauen wir, ob wir es uns leisten können oder irgendwie organisieren können.
Gibt es in der Sammlung vielleicht Objekte oder ein bestimmtes Objekt, wo Sie sagen, das ist nicht nur für das Museum interessant, sondern das ist ein echtes Kunstwerk der Natur? Ich meine, das werden mehrere sein, aber für Sie?
Was ist denn jetzt kein Kunstwerk der Natur? Also wenn man sich die Objekte selbst spinnen, also Spinnen ist jetzt nicht mein Lieblingstier, wenn sie so aus dem Bett rauskrabbeln, aber wenn ich mir die unterm Binokular angucke, mit den Härchen, mit den vielen Augen, also wie fein gestaltet das alles ist, dann ist es ja tatsächlich ein ganz schönes Kunstwerk der Natur, auch mit diesen ganzen Strukturen. Also über die Evolution und vielleicht auch über unser Schönheitsempfinden gibt es eigentlich keine Objekte, die ich jetzt nicht als Schönheit der Natur hier beschreiben würde. Also wenn man sich die Sachen genau anguckt, und wir haben gerade eine aktuelle Sonderausstellung zu Museumsschädlingen, also Tiere, die man nun wirklich nicht in seinem Mehl oder in seinem Kleiderschrank finden möchte. Aber wir haben die als Fotos vergrößert da hängen und dann sieht man mal, wie schön die sind, in welchen Farben die schillern, also wie fantastisch die gestaltet sind. Das sind alles ja wunderschöne Tierchen.
Finden das die anderen auch so schön oder gehen dann Führungen, vielleicht auch Kindervermittlungsprogramme vorbei und sagen, Spinnen?
Ja, nee, wenn man genauer hinschaut, eigentlich wenig, muss man sagen. Also wenn die Kinder sich erstmal die Zeit nehmen, da einen ernsthaften Blick drauf zu werfen, dann höre ich das eigentlich nicht so.
Sie hatten schon erwähnt, dass es hier im Museum auch Leihgaben von anderen Museen gibt, dass man sich irgendwann mal darauf geeinigt hat, dass beispielsweise Objekte ab der Schrift sozusagen im Kunsthistorischen Museum sind. Also diese Kooperation zwischen den Museen, das findet auch hier statt, wie ich das so sehe. Seit kurzem gibt's ja in Österreich jetzt auch diese Bundesmuseen oder diese neue Bundesmuseenkarte, da hatten wir auch drüber gesprochen, beziehungsweise das war uns ja auch ein Anliegen, dass wir dort ein bisschen was erfahren. Worum geht's da und wie kam das sozusagen zu dieser Bundesmuseenkarte?
Also die Bundesmuseenkarte war eine Initiative des Ministeriums. Also die Idee, dass man relativ günstig alle Bundesmuseen besuchen kann und zielt vor allem auf ein lokales Publikum. Man jetzt ein Jahr Zeit wirklich mit Muße und immer wieder sich die Bundesmuseen anzugucken. Also wirklich ein Angebot an das lokale Publikum. Wir haben natürlich auch eine Jahreskarte und wir haben unsere Freunde und die Freunde haben natürlich eine engere Bindung direkt an unser Haus. Aber grundsätzlich finde ich die Idee schön. Das öffnet den Zugang zu Kultur einfach für eine größere Gruppe auch. Vielleicht noch zur Kooperation mit den anderen Bundesmuseen. Dauerleihgaben haben wir eigentlich gar nicht von denen bei uns im Haus. Die Hauptdauerleihgabe, die Sie gerade in der Ausstellung sehen können, ist von der Universität Wien. Das sind die sogenannten Blaschka-Modelle. Das war ein Vater und Sohn, die aus Glas, Würmer, alles Mögliche und bei uns vor allem die Quallen gemacht haben. Die sind wunderschön beleuchtet, die können Sie sehen. Und die werden wir, wenn wir die Säle umgestalten, auch austauschen. Also da sind wir mit der Universität in engem Austausch. Wo wir mit den, oder speziell ich auch mit den anderen Bundesmuseen noch zusammenarbeite, ist dieser Bereich von Open Science. Also wir haben eine Arbeitsgruppe Open Science der Bundesmuseen, haben uns jetzt zuletzt auch mit KI beschäftigt. Was wir auch machen, ist der Kulturpool. Also das ist diese digitale Plattform, wo nicht nur unsere Spinnen in Vergrößerung oder unsere Herr-Babel-Lege oder Linus von Willendorf zu finden sind, sondern tatsächlich alles, was andere Museen, die Bundesmuseen oder andere Einrichtungen auch digital in ihren Sammlungen zur Verfügung stellen wollen. Und da gibt es jetzt mit dem Kulturpool einmal ein Suchportal, wo man dann die Katzen oder Salzkammer gute Objekte von allen Museen irgendwie gut findet, was gleichzeitig aber auch ein Kompetenzzentrum ist und einfach auch unterstützen soll, Sammlungen zu digitalisieren und online zu stellen mit Webinaren oder wir hatten jetzt gerade auch ein Stakeholder-Forum mit Ideen, wie man die Sachen auch noch digital nutzen und verbinden kann. Also wie man auch die physischen Angebote, also man kommt ja auch gern zusammen und schaut sich das direkt an, mit Verknüpfung im Internet sinnvoll verarbeiten kann.
Man merkt Ihre Leidenschaft gegenüber der Sammlung, gegenüber der Natur, den Naturobjekten. Gemäß dem Fall, Sie haben Dienstschluss, Sie gehen unter Anführungszeichen nachts im Museum noch einmal durch die Sammlung. Was macht das mit Ihnen noch? Ist das schon so Business as usual oder berührt Sie das irgendwo? Bleiben Sie vielleicht vor einem Objekt besonders lange stehen?
Ich muss sagen, wenn ich im Dunkeln durchgehe und da sind keine Besucherinnen, das ist schon auch ein Privileg. Das ist ja eine besondere Atmosphäre. Bei uns ist dieses Zusammenspiel, spielt so eine große Rolle. Ich finde zum Beispiel das Goldkabinett immer wieder faszinierend. Also die Vorstellung, dass man auch schon früher sich ganz viel damit beschäftigt hat, ja mit Kunst, also mit Sachen, die jetzt mal jenseits von Essen und Schlafen stattfinden, das finde ich total faszinierend. Es ist bei uns aber auch die Menge der Objekte, also dass man diese Vergleiche hat. Oder was jetzt also wirklich richtig schön ist, sind die neuen herpetologischen Säle, also mit den Fröschen und den Schlangen. Da sind die Decken saniert und die Vitrinen sind jetzt heller erleuchtet. Also die einzelnen Objekte kommen jetzt so zum Vorschein, dass auch Kolleginnen und Kollegen sagen, wie, was, das war schon immer hier. Also die Sachen werden nochmal ganz neu gesehen. Und der Saal leuchtet. Es ist nämlich so, wenn unten zum Beispiel in der Vitrine der Gavial ist, da muss man mal nach oben schauen und dann lugt da oben auch klein gezeichnet von der Decke herunter. Oder wir haben die Frösche unten in den Gläsern. Und wenn man genau hinguckt, sieht man oben an der Decke einen Frosch, der Gitarre spielt.
Katrin Voland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des Naturhistorischen Museums Wien, war unsere Gesprächspartnerin in dieser Folge von Kunstblick.
Wer sich für große Sammlungen, kleine Frösche mit Gitarre und die Kunst der Natur begeistern kann, sollte unbedingt vorbeischauen.
Am besten mit der neuen Bundesmuseen-Card, die einen günstigen Zugang zu allen Bundesmuseen in Österreich ermöglicht.
Und weil Kunst und Kultur auch digital weitergehen? Der Kulturpool der Bundesmuseen macht viele dieser Objekte online zugänglich. Von Marienkäfern bis zur Venus von Willendorf. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, lasst uns gern wieder ein Like da oder einen Tipp, wenn wir als nächstes mal interviewen sollten.
Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen Andreas Maurer und Sascha Worich.